Ja, dann herzlich willkommen zu unserer Lehrveranstaltung. Wir machen heute, ja, das ist die letzte Veranstaltung für das Semester, wir machen heute, knüpfen praktisch an unserem Ausflug, den wir letzte Woche bei der SAP hatten, wo wir jetzt ein paar neue Technologien, unter anderem das SAP HANA, vorgestellt bekommen haben. Und ja, das werde ich heute nochmal so ein wenig in den Kontext von Führungsinformationssystemen einbetten. Und dann werden wir im letzten Schritt, das ist keine Inhalte mehr, will ich noch ein paar Hinweise zur Klausur geben. Und ja, organisatorischer Art dann noch der Hinweis, die Folien, die Sie heute sehen, die werden nachher noch online gestellt. Die haben wir zugegebenermaßen praktisch so just in time erstellt. Und heute Nachmittag werden wir auch so eine Musterklausur mal hochladen, dass Sie einfach so ein Gefühl dafür bekommen, wie so eine Klausur auszusehen hat. Zu diesem Thema Musterklausur mache ich jetzt nochmal eine Anmerkung, und jetzt werden alle, wie Sie hier sitzen, dann sagen, oh Mann, ja, was erzählt er denn, ja, wie blöd ist der denn eigentlich? Er wird nämlich jetzt sagen, die Musterklausur ist jetzt nicht Gewähr dafür, dass genau diese Fragen dran kommen. Ja? Also wenn da meinetwegen eine Frage zum Thema Preisbündelung nicht drin ist, kann es sein, dass die in der Klausur dann drankommt. Die Musterklausur ist nur da, eben dafür da, damit Sie so ein Gefühl dafür bekommen, wie die Art der Fragen ist. Ich sage das deswegen, weil Sie nicht ahnen, wie viele Fragen ich diesbezüglich dann bekomme. Immer wieder, das ist Erfahrung. Und zum anderen haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ein anderer Stoff in der Klausur abgefragt wird als in der Probeklausur, diese Fragen immer wirklich signifikant schlechter behandelt werden, bewertet werden, was nicht an uns liegt, sondern was einfach daran liegt, dass es halt leider so ist, dass viele eben sagen, nur, ich lerne einfach jetzt mal die Musterklausur, das wird dann schon reichen. Ne? Deswegen diese saublöde Bemerkung eigentlich, die ich hier noch vorweggestellt habe. Gut, also wie gesagt, letzte Woche SAP hatten wir etwas über das Thema In-Memory-Technology dort vorgestellt bekommen, und das werden wir jetzt mal in diesen Kontext Führungsinformationssysteme ein wenig einbetten. Also das grundsätzliche Prinzip von Führungsinformationssystemen sieht so aus, dass wenn Sie beispielsweise im Vorstand einer großen Aktiengesellschaft tätig sind oder Geschäftsführer von einer Firma sind, dass Ihre Informationen, das ist also praktisch so Grundlage der Entscheidungstheorie, dass Ihre Entscheidungen letztendlich auf Informationen basieren. Ja? Also das ist eigentlich ganz schlicht, wenn Sie sich überlegen, wo beispielsweise Ihre Firma einen neuen Standort aufbaut. Also wollen wir in Südamerika irgendwie investieren, noch zusätzliches Werk in Europa oder sonst was machen, dann werden Sie sich Informationen einholen über diese Märkte. Ja? Oder wenn Sie sich überlegen, in Apple-Aktien zu investieren oder in Commerzbank-Aktien zu investieren, da werden Sie sich dann eben über die Apple-Produkte informieren, Informationen einholen und dann Entscheidungen darüber treffen. Oder Sie werden sich anschauen, wie funktioniert eigentlich der Bankensektor, wie geht es eigentlich der Commerzbank im Moment finanziell, und werden dann darauf aufbauend Ihre Entscheidung treffen. Also praktisch in dem Gedanken, Sie hätten so eine Art Entscheidungsmatrix, wie Sie sie aus dem Studium kennen, vor sich, dann sind Informationen letztlich immer dazu da, sie sind unter anderem dazu da, dass Sie diese Entscheidungsmatrix dann verändern. Also es kommen vielleicht neue Handlungsalternativen hinzu, oder Sie sind in der Lage, verschiedene Umweltzustände besser einzuschätzen. Informationen praktisch als Grundlage von solchen Entscheidungen. Dafür dienen diese Führungsinformationssysteme. Der Kerl hier, ja, das wäre jetzt in unserem Bild der Entscheidungsträger, der vielleicht die Entscheidung darüber treffen soll, muss, will, einen neuen Standort zu eröffnen oder vielleicht auch einen bestimmten Standort zu schließen. Der holt sich, will jetzt Informationen haben. Ne, und da wir hier im Bereich der Wirtschaftsinformatik sind, denken wir insbesondere an Informationen, die vielleicht in der Unternehmung IT-basiert in Datenbanken oder sonst wo schon zur Verfügung stehen. Und da ergibt sich einmal hier so eine Art technische Herausforderung, so in dem Sinne, dass wir in unserem Unternehmen heterogene Systeme vorliegen haben. Wo ist denn da das Problem? Wir haben heterogene Systeme vorliegen. Wo ist denn da das Problem jetzt für so einen Entscheidungsträger oder so ein System, was ihn unterstützt? Genau, sehr, sehr gut. Ne? Und ein ganz ähnliches Problemstellung, wie Sie es gerade genannt hatten, haben Sie eben, wenn diese Informationen, Daten in verschiedenen Formaten vorliegen. Ne? Und das sind eben vielfältige Typen von Arten, von Daten, da können Sie verschiedene Unterscheidungen treffen, zum Beispiel zwischen intern und extern, also einerseits die Daten, die bei Ihnen in Ihrer Datenbank verfügbar sind, vielleicht in Ihrem SAP-System, aber eben auch extern verfügbare Daten. Denken Sie beispielsweise an Marktstudien. Also das sind letztendlich dann die Daten, die in einer gewissen Form dann dem Entscheidungsträger aggregiert, das heißt in einer zusammengefassten Form zur Verfügung gestellt werden. Der Entscheidungsträger wird es in der Regel nicht mögen, wenn er mit zu vielen Informationen zugebombt wird, weil er sagt, ich habe jetzt gar nicht die Zeit, diese vielen Informationen zu filtern und genau durchzuschauen, sondern er möchte ein paar entscheidungsrelevante Informationen auf dem Tisch haben, auf dieser Basis dann entscheiden. Ansonsten wird die Geschichte zu komplex. Ja? Also wenn er alle Informationen zur Verfügung gestellt bekäme, die in so einer Datenbank drin sind, dann wäre die Komplexität kaum zu bewältigen. Und zum anderen, immer auch im Fokus von so einem Führungsinformationssystem, ist das Thema Zeitnot. Ja? Entscheidungen müssen häufig schnell getroffen werden. Beispielsweise, was ist ein schönes Beispiel, bleiben wir mal bei den, gibt es viele, aber bleiben wir mal bei dem Thema Standorte vielleicht. So sind heutzutage beispielsweise VW, Audi oder auch BMW sehr stark im chinesischen Markt vertreten und etwas langsamer entschieden hat in dem Fall Mercedes. Die sind dann ein ganzes Stück hinten dran, was im Moment für die ein echtes Problem darstellt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt rein auf das Thema Führungsinformationssysteme zurückzuführen ist. Es ist nur, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, um darzustellen, dass die Schnelligkeit von Entscheidungen durchaus ein Thema und Wettbewerbsvorteil ist. Also das ist so die Zielsetzung von so einem Führungsinformationssystem. Und hier auf der Folie haben wir dann eine Definition mal aufgelegt. Als Führungsinformationssysteme bezeichnet man Informationssysteme, welche Informationen über alle das betrachtete Unternehmen betreffenden Sachverhalte, die werden gesammelt, diese Daten, sowohl intern als auch extern, so wie wir es eben dargestellt hatten, die werden aufbereitet und dem Management in geeigneter Form führungsadäquat zur Verfügung gestellt. Führungsadäquat zur Verfügung gestellt heißt eben zum einen, dass es eben nicht zu viele Informationen sind und zum anderen, dass es die richtigen Informationen sind. Und das klingt ja immer so schön, nicht zu viele und die richtigen Informationen. Da erlebt man in Projekten, in der Praxis zum Teil auch so das eine oder andere skurrile Ding. Das hatte ich irgendwann mal, das ist schon viele Jahre her, da war ich so Teil eines großen Beraterteams von einer großen Unternehmensberatungsgesellschaft. Und da hatten wir ein sehr großes Unternehmen aus dem DAX, im DAX gelistet. Und da ging es um das Design von so einem Führungsinformationssystem. Und das war so zum Zeitpunkt, wo ich noch nicht so viele Beratungsprojekte gemacht habe. Und dann bin ich so ganz bisschen naiv an die Sache auch rangegangen, habe da unter anderem den Partner dieser Unternehmensberatungsgesellschaft, der so dieses Beraterkonsortium angeführt hat, so gesagt, naja gut, dann wäre jetzt mal einer der ersten Schritte, dass man den entsprechenden Vorstand bei diesem DAX-Konzern, Name darf ich leider nicht sagen, mal befragt, was sind denn eigentlich, auf welcher Basis möchten Sie denn entscheiden? Ja, also welche Informationen möchten Sie denn welcher Art zur Verfügung gestellt bekommen? Und da hat mich dieser Partner der Unternehmensberatungsgesellschaft erstmal freundlich zurückgepfiffen, ja, und hat gesagt, nee, das machen wir mal anders, das weiß der selbst nicht, ja, welche Informationen und Daten der braucht, das definieren wir ihm gleich mit. Ne? Womit die dann erstmal ganz clever gehandelt hat, nämlich erstmal so den Projektscope praktisch erweitert hatten, ja, was dann natürlich auch heißt, für so eine Beratungsgesellschaft, mehr Manntage kommen rein. Und ein zweites interessantes Erlebnis hatte ich dann, als wir dann irgendwie so einige Monate später dann die Vorstandspräsentation hatten und dann mal so eine Art Prototypen vorgestellt hatten, wie so ein Führungsinformationssystem da aussehen könnte. Und ich war auf so alle möglichen Fragen halbwegs gut präpariert. Also ich saß nur dabei, präsentiert vor dem Vorstand, hatte damals dieser Partner von dieser Beratungsgesellschaft. Der Vorstand war ein älterer Herr, ja, der fand das alles ganz schön und ganz nett. Ja. Und das Einzige, was er gesagt hat, und das war aber mit so einem Brustton der Überzeugung, ne, so, das können Sie nicht machen an der Stelle, ja. Das geht überhaupt gar nicht. Und dachte ich, also, ups, jetzt wird es kritisch. Ja. Und da ging es dann um die Farbe des Charts, ja. Weil das eine Ding durfte auf gar keinen Fall blau sein oder irgendwie sonst was, ja, weil man das irgendwie mit einer Konkurrenz in Verbindung bringen könnte, ne, sondern das müssen sie natürlich gelb machen oder grün oder blau oder irgendwie so oder irgendwie sonst was. Ne. Also zum Teil eine nicht sehr tiefgehende Diskussion dann über diese Fragestellungen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ja, Führungsinformationssysteme. Hier haben Sie auf der Folie so eine Klassifikation drauf aus Candle and Candle. Das ist ein halbwegs bekanntes Lehrbuch aus den USA. Die macht treffende Unterscheidung. Also auf der obersten Ebene diese Führungsinformationssysteme, wie wir sie hier definiert hatten, dann so eher für das Top-Management geeignet, sogenannte Entscheidungsunterstützungssysteme, eher für das mittlere Management, sogenannte Management Information Systeme für die operative Systeme, genau wie die transaktionsverarbeitenden Systeme. Also ich fange mal unten an, transaktionsverarbeitende Systeme wäre praktisch jede Software, die, ja, ich verwende mal das Wort gleich mit, die praktisch Transaktionen, das können sein Buchungen vielleicht, ja, das können sein Lagerzugänge, Lagerabgänge entsprechend verarbeiten. Ich mache es jetzt mal unsystematisch, Sie werden aber gleich sehen, warum ich es unsystematisch mache. Entscheidungsunterstützungssysteme haben einen etwas anderen Charakter als die Führungsinformationssysteme. Führungsinformationssysteme, Sie bekommen dann Informationen möglichst benutzerfreundlich bei Ihnen auf dem Bildschirm. Entscheidungsunterstützungssysteme sind eher so dazu da, beispielsweise Simulationsläufe durchzuführen. Also dass man sagt, ich simuliere jetzt mal am Rechner durch, wie sich vielleicht eine Preisänderung in China auf meinen Absatzmarkt in Brasilien auswirkt. Oder ich mache solche What-If- oder How-to-Achieve-Analysen. Also What-If wäre eben genau sowas gewesen. Wie wirkt sich diese Preisänderung in dem einen Markt auf den Absatz im anderen aus? How-to-Achieve würde heißen, wenn ich mir das strategische Ziel setze, beispielsweise in Brasilien meinen Absatz um 30% zu erhöhen, wie kann ich das erreichen? Also an welchen Parametern muss dann praktisch gedreht werden, um diese 30% zu erreichen? Da stecken also dann mathematische Modelle dahinter, die dann durchsimuliert werden. So im Regelfall gehen sie so vor, dass es dann für die Parameter, die dann in diesem Simulationsmodell die Bestandteil des Simulationsmodells sind, würden Sie dann bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Annahmen darüber treffen und würden dann so per Zufallszahlengenerator für die einzelnen Parameter mit den Wahrscheinlichkeitsverteilungen dann bestimmte Werte ziehen über den Zufallszahlengenerator und würden dann das vielleicht 10.000 Mal durchnudeln mit dem Rechner und bekämen dann wiederum eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über die Zielparameter. Das wäre so Entscheidungsunterstützungssysteme, und wo ich hier mit Candle and Candle nicht so ganz übereinstimme, ist dieses Management Informationssysteme, dass Sie das hier auf die operative Ebene ziehen. Das ist so ein Begriff mit den Management Informationssystemen, der sehr, ja, sehr wenig und unscharf definiert ist. Und der wird häufig in der Praxis und auch in der Theorie auch synonym mit Führungsinformationssystemen verwendet. Es ist der etwas ältere Begriff, ja, und deswegen haben Sie den vielleicht hier auf die untere Ebene gezogen. Wir sind hier so ein bisschen in der definitorischen Grauzone, würde ich sagen. Leider ist es hier nicht so bei diesen Sachen wie in der Mathematik, ja, dass die Dinge scharf definiert sind. Ja. Jeder kann das im Prinzip einordnen, wie er will. Aber in der Praxis und auch in den meisten Theorieansätzen ist das nicht auf der operativen Ebene zu finden. Ne? Aber ich denke, wichtig ist die Unterscheidung von dem Führungsinformationssystem, wie wir es hier definiert haben, und das Entscheidungsunterstützungssystem, vielleicht eher so mit mathematischen Simulationsmethoden Entscheidungen zu unterstützen. Ja, hier auf der Folie haben Sie auf der einen Seite links mal so ein paar Beispiele für Führungsinformationssysteme am Markt oder für Systeme, die Führungsinformationssysteme umsetzen. Ja, das ist auch häufig, was Sie hier dann sehen, so ein Business Objects hier oder Cognos Business Analytics, das segelt auch häufig so unter der Fahne Business Warehouse, Data Warehouse, die dann letztlich so die technische Grundlage darstellen für die Umsetzung von solchen Führungsinformationssystemen. Also ich würde die Grenze da so ziehen, dass aus meinem Verständnis heraus, auch hier haben wir keine schöne mathematische Definition, dass so ein Data Warehouse eher so ein technisches System ist, das Sie eben verwenden, um ein Führungsinformationssystem zu gestalten. Also in einem Führungsinformationssystem ist praktisch auch das menschliche Entscheidungsverhalten drin, also dieser Führungsinformationssystembegriff ist sozusagen der deutlich abstraktere. Und Data Warehouse wäre auch so eine Software, wie Sie es von SAP beispielsweise einkaufen können, oder von SAS oder von IBM oder Oracle, die Firma Hyperion vor einigen Jahren geschluckt hat, um auch in diesem Bereich dann ja, noch stärker als sowieso schon vertreten zu sein. Kernfunktionalitäten eines Führungsinformationssystems ist einmal die technische Integration, das war das, was Sie schon so dargestellt hatten, also technische Integration hieße hier das Sammeln von Daten aus verschiedenen Teilsystemen heraus. Analyse und Data Mining wäre so etwas wie Verdichtung und Auswertung der Daten auf Basis konkreter Fragestellungen, also wenn ich eine bestimmte Art von Entscheidung treffen möchte, etwa diese Standortentscheidung, dann würde ich sagen, suchen wir die richtigen Informationen aus unseren Daten heraus, um diese dann dem Vorstand zur Verfügung zu stellen. Dashboard, Performance Management, Scorecarding, das geht jetzt schon so etwas in die Richtung rein, wie stelle ich nun diese Daten, diese Informationen, die wir aus dem ganzen System rausgeholt haben, den Entscheidungsträgern, in vielen Fällen dem Vorstand, letztlich bereit. Also Dashboard halt so wie im Auto, so ist das praktisch gedacht, dass Sie da dann die Informationen auf einen Blick als Kuchendiagramme, Balkendiagramme mit schönen Pfeilen und wie gesagt, schöne Farben sind wichtig, ne, dass die da eben entsprechend bereitgestellt bekommen. Reporting würde heißen, ja, Reporting halt, ne, dass dann eben schöne Reports aus den Informationen und Daten dann herausgeneriert werden. Und Channeling würde hier heißen, dass man die Informationen auch über verschiedene Kanäle letztlich bereitstellen kann. Also beispielsweise digital oder als klassisch als Paperware. Ne, und hier an dieser Folie sehen Sie, nochmal, ich wiederhole das nochmal, dass es mit dieser Begriffsabgrenzung, dass die häufig dann ein schwieriges Thema ist. Ne, denn wenn Sie diese Grafik so sehen, hat es der eine oder die eine schon mal vielleicht auch in einer anderen Vorlesung so im Bereich Data Warehousing gesehen, wo es letztendlich im ersten Schritt mal darum geht, dass man dass man verschiedene Daten hier entsprechend in so einer Art Data Warehouse Datenbasis zusammenfasst. Das wäre hier sozusagen die Grundlage. Und die Daten kommen eben aus unternehmensinternen Quellen oder aus unternehmensexternen Quellen. Und dann gibt es solche Transformationsprogramme, die also nichts anderes machen, als dass hier vielleicht die Daten, die in einem Oracle-System drin sind, hier in diese Datenbasis von so einem Data Warehouse-Tool reingeladen werden. Und auch hier unternehmensexterne Daten, also so ein Marktforschungsbericht vielleicht, dass auch diese Daten hier transformiert werden und in dieser Datenbank abgelegt werden. So, und dann gibt es hier verschiedene Verdichtungsstufen. Wobei man sagen kann, pro Stufe wird die Sache immer generischer, abstrakter und auf die höheren Entscheidungsträger zugeschnitten. Also man geht praktisch davon aus, auch je höher die Hierarchiestufe in einem Unternehmen ist, je weniger Informationen je weniger detaillierte Informationen werden in der Regel benötigt. Ne, sozusagen der Vorstand braucht dann nur noch die aggregierten Daten, weil er eben logischerweise nicht mehr in der Lage ist, auch alle Daten aus den verschiedensten Bereichen wie Produktion, wie Vertrieb, wie Rechnungsstellung, da können Sie ihm ja nicht praktisch mit allen möglichen Detailinformationen ihm auf den Tisch legen, ne, sondern eben dieser Versuch, das in einer aggregierten Form zu machen. Und dann eben diese aggregierte Form, das ist dann das, was hier oben ist, aggregierte Form einschließlich dem Einsatz von Data Mining Technologien, wo ich jetzt kein großer Experte bin, aber wo es schlicht und ergreifend darum geht, vielleicht aus den vorhandenen Daten, also bestimmte Gesetzmäßigkeiten, bestimmte Informationen herauszuziehen, die auf den ersten Blick nicht offenkundig sind. Ne? Das ist hier so der Weg Richtung eines Führungsinformationssystems. Ja, Anwendungsbeispiel wäre hier genau so ein Entscheidungsproblem. Hier steht ein Unternehmen jetzt nicht vor der Aufgabe, neue Standorte zu finden, sondern es geht darum, dass eventuell im Rahmen einer Restrukturierung ein Standort geschlossen werden soll. Und dann sehen Sie hier das, was so mit Dashboard gemeint ist. Das wäre also die Idee, dass so ein Entscheidungsträger dann die Informationen hier in einer solchen Art aufbereitet, dann zur Verfügung gestellt bekommt. Und hier mit Informationen wie beispielsweise Personalkostenentwicklung der letzten 10 Jahre je Standort. Und das ist dann meistens dann auch so nett aufbereitet, dass dann sowas wie der teuerste Standort oder der Standort, wo die Personalkosten in den letzten Jahren überproportional gestiegen sind, dass die dann vielleicht rot aufbereitet werden, ne, so nach dem Motto, guck bitte etwas näher hin, hier ist ein Problem, und das gleiche hier Umsatzentwicklung der Produkte je Standort. Da wird man dann in dem Fall vielleicht jetzt diese Region oder den Standort dann rot einfärben auf so einem System, wo sich der Umsatz deutlich schlechter entwickelt hat, als das bei anderen Standorten der Fall war. Also so in dieser Art würde das dann entsprechend aussehen. Ja, wir sprechen also von einer datenbasierten Entscheidungsunterstützung. Also immer das vor Augen haben, Daten und Informationen als Grundlage des Entscheidens. Und da haben Wixom und Watson vor gut 10 Jahren schon in einem Paper vom MISQ, das ist so einer der besten Journals, die es so gibt, nachgewiesen, jetzt auch nicht so super überraschend, dass die Systemqualität einerseits und die Datenqualität andererseits nun ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, dass auf Basis von Daten gute Entscheidungen getroffen werden. Systemqualität hier beschrieben durch Parameter wie Geschwindigkeit oder Flexibilität. Datenqualität hier beschrieben durch die Parameter Genauigkeit, Vollständigkeit und Korrektheit. Und genau hier an der Stelle haben wir jetzt den Link zu den In-Memory-Technologien, wie wir sie da letzte Woche uns anschauen konnten, denn genau das soll hier von diesen In-Memory-Datenbanken adressiert werden. Und das schauen wir uns jetzt nochmal ein wenig an, diese In-Memory-Technologien aus einer nicht-technischen Perspektive. Ja, In-Memory-Datenbanksysteme, also sowas wie dieses SAP HANA, was wir da letzte Woche hatten. Also, wie Sie wissen, konventionelle Datenbanksysteme speichern die Daten auf der Festplatte, ist klar. Häufig benötigte Daten werden zwecks schnelleren Zugriffs auch da schon in den Hauptspeicher reingeladen. Eine technologische Besonderheit dieser In-Memory-Systeme ist nun, dass diese Daten vollständig im Hauptspeicher gehalten werden, um eben die Zugriffsgeschwindigkeiten zu erhöhen. Und hier unten sehen Sie Beispiele, SAP HANA, Oracle Times 10 oder IBM SolidDB. Wobei man hier sagen muss, dass es der SAP hier tatsächlich gelungen ist, Marktführer zu sein. Also Marktführer, meines Erachtens, da verkaufen noch nicht ganz so viel davon, wie sie letzte Woche den Anschein hatten. Deswegen ist Marktführer der falsche Ausdruck. Aber sie waren in den letzten Jahren eindeutig die Ersten, die Treiber, die da sozusagen gesagt haben, das wird also ein neuer, ja, wie soll man sagen, wird eine neue spannende Entwicklung für die Unternehmen. Während Larry Ellison, das ist der CEO von Oracle, anfangs gesagt hat, lasst die da doch mal machen, ja, das wird nichts, und jetzt entsprechend versucht aufzuholen. Ne? Also da hat man das Gefühl, dass die SAP da technologisch auf jeden Fall die Nase vorne hat. Wie sich das dann mal in Umsatzzahlen und Umsatzzahlensteigerungen dann wirklich niederschlägt, das werden wir erst in ein paar Jahren wissen. Ne? So eine Unternehmung, wenn die ihr Produkt vorstellt, wird es natürlich immer erstmal sagen, ja gut, das fliegt und die Kunden nehmen das hervorragend an. Das waren ja auch zum Teil Marketingfolien, die wir da gesehen hatten. Ne? Das ist eigentlich auch klar. Ja, Kritiker wenden da gerne ein. Naja gut, sowas richtig Neues ist es ja nicht, weil so das Prinzip, Daten im Hauptspeicher vorzuhalten, das ist nun ja nicht was richtig Neues, und wie es hier steht, das schreiben auch Plattner und Zeyer in ihrem Buch, existiert dieses Prinzip schon etwa seit den 80er Jahren. Auch damals war eben die Erfordernis, Daten in Echtzeit zu analysieren, um eben zu einer schnellen Auswertung zu kommen. Ne, so Richtung Wertpapierhandel hier. Da ist es natürlich, glaube ich, ganz, das ist ein schönes Beispiel dafür, um zu zeigen, dass die schnelle Verfügbarkeit von Informationen letztendlich die Entscheidungsqualität verbessert. Also da können ja eben ein paar Millisekunden, wenn ich schneller bin als der Wettbewerb mit dem Kauf oder mit dem Verkauf von einem bestimmten Wertpapier, das kann ja richtig Geld sein. Das ist ein schönes Beispiel, wie Zeit da praktisch zum Erfolgsfaktor von Entscheidungen wird. Ja, insbesondere der technologische Fortschritt und die fallenden Preise, und jetzt kommen wir wieder zu so einem nicht ökonomischen Einflussfaktor auf technologische Entwicklung und insbesondere auf die Verbreitung von solchen Entwicklungen, die sind es dann letztendlich, die die Verbreitung jetzt eben ermöglichen. Ne? Denn vor, was hatten wir hier, 80er Jahre, das ist mittlerweile, ist es um die 30 Jahre her, ne? Da war alles, was es an Hardware gab, eben noch schweineteuer, im Gegensatz zu heute. Und das hilft natürlich, dass eine solche Technologie jetzt eben auch erschwinglich ist und praktisch auf diese Weise in den Markt kommen kann. Ja. Ein wesentliches oder vielleicht sogar das wesentliche Charakteristikum von diesen In-Memory-Datenbanken ist eben dieser schnellere Zugriff auf die Hauptspeicher. Und da haben wir hier mal aus dem Buch von Hasso Plattner. Hasso Plattner, Mitgründer von SAP, kennen Sie vom Namen bestimmt, und heute noch Aufsichtsratsvorsitzender, hat gemeinsam mit dem Dr. Zeyer, der Dr. Zeyer war viele Jahre lang Vertreter von dem Hasso Plattner an dem Lehrstuhl am Hasso Plattner Institut, war dann am MIT und ist jetzt bei Accenture gelandet. Da haben die 2012 ein Buch drüber geschrieben, über dieses Thema in Memory-Datenbanken, und da haben wir hier diese Abbildung rausgenommen, um Ihnen einfach mal zu zeigen, was das für Geschwindigkeitsvorteile bringt. Also Zugriff auf den Hauptspeicher, wie das eben bei der In-Memory-Datenbank-Technologie der Fall wäre. Da würde es hier 250.000 Nanosekunden dauern, um ein Megabyte aus dem Hauptspeicher herauszulesen. Beziehungsweise es würde 30 Millionen Nanosekunden dauern, um einen solchen Megabyte, einen Megabyte von der Festplatte zu lesen. Und da sehen Sie hier dann entsprechend die Geschwindigkeitsvorteile. Und ja, diese Geschwindigkeitsvorteile sind halt, werden halt immer dann wirklich relevant, wenn Sie ganz große Datenbestände haben und aus diesen Datenbeständen dann wiederum teilweise Informationen herausgenerieren wollen, dann hilft das hier natürlich sehr. Was natürlich so auf den ersten Blick schon, man bekommt ja erstmal einen Schreck, oh, alle Daten werden im Hauptspeicher gehalten. Wie ist denn das mit der Sicherheit und der Vorbeugung gegen Datenverluste? Das hat auch jemand von Ihnen letzte Woche gefragt. Und da wurde ja auch geantwortet, das steht hier noch in diesem Buch da von Plattner Zeyer, wahrscheinlich so ein bisschen kleiner drin, als es in Wirklichkeit ist, periodisch müssen Abbilder der Datenbank auf Festplattenspeicher geschrieben werden. Ich bin da jetzt kein Experte, aber ich würde vermuten, periodisch heißt in dem Fall, dass da einfach ein komplettes Backup ständig auf der Festplatte drauf ist. Ansonsten wird, glaube ich, kein Entscheidungsträger die Verantwortung auf sich nehmen, praktisch mit so einem In-Memory-Datenbank mit seinen echten Daten zu arbeiten. Also ich würde vermuten, da wird also ständig, ist also eine Kopie des gesamten Datenbestandes immer sozusagen auf dem Festplattenspeicher mit drauf. So, das ist also so die eine die eine Strategie zum Beschleunigen, eben Zugriff auf Hauptspeicher. Und eine andere, und da bin ich jetzt wahrscheinlich der falsche Prof, um Ihnen das jetzt hier wirklich im Detail zu erklären, ich weiß nicht, machen das die Informatiker, diese spaltenorientierte Speicherung versus die zeilenorientierte? Haben Sie das da mal irgendwie gemacht? Auch nicht so wirklich, okay. Also ich baue schon mal zu hohen Erwartungen vor, ja. Also so richtig gut erklären kann ich das auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich bin nämlich mit meinem Latein jetzt ganz schnell am Ende, was diese spaltenorientierte Speicherung angeht. Vielleicht wissen Sie ein bisschen mehr, wenn nicht, ist es natürlich auch kein Problem. Also, normalerweise relationale Datenbanken, wie wir sie kennen, haben sie Tupel, das heißt dann bestimmte Sachverhalte werden in diesen Tupel, also den Zeilen gespeichert. Also beispielsweise der Kunde oder in dem Fall beispielsweise hier Rechnungsnummer. Ja, und dann hätten wir jetzt hier so eine relationale Tabelle, Rechnungsnummer 1 betrifft den Kunden mit der Nummer 1 und irgendwie der Rechnungsbetrag ist 37. Rechnungsnummer 2 betrifft den Kunden 2, Rechnungsnummer 3 den Kunden 3 und so weiter und so fort. So, jetzt werden in den klassischen relationalen Datenbanken erfolgt diese Speicherung dann auf der Platte dann eher zeilenorientiert. Also haben wir hier mal so auch aus dem Plattner Zeyer-Buch genommen, dann hätten Sie hier praktisch die erste Zeile hätten Sie hier so abgelegt, dann hätten Sie hier so die zweite Zeile abgelegt und hier hätten Sie so die dritte Zeile abgelegt. Spaltenorientiert würde jetzt heißen, Sie speichern von oben nach unten. Ja. Also erste Spalte, zweite Spalte, dritte Spalte. Das ist jetzt einfach. So, jetzt die Behauptung, wenn ich jetzt spaltenbasiert speichere, gehen, und ich sage das jetzt schon mit meinem etwas vorsichtigeren Wording, wird es in der Regel möglich sein, einige Abfragen deutlich schneller zu machen, als wenn es zeilenorientiert gemacht wird. Also so ein Beispiel wäre hier jetzt eine solche Tabelle mit den Rechnungen. Und wenn Sie so eine Abfrage hätten, gib mir doch mal die Summe aller Rechnungen aus. Das wäre so ein Beispiel, was mir einfallen würde. Da würden Sie in dem klassischen SQL würden Sie abfragen, select sum für Summe, in Klammern Betrag, das wäre der Spaltenname, from Tabellenname. Und dann wird Ihnen SQL entsprechend dann die Summe von allen Rechnungsbeträgen dann herausgeben. Wenn man mit richtig großen Datenbanken, relationalen Datenbanken und SQL gearbeitet hat, der weiß, dass solche Abfragen manchmal wirklich erstaunlich lange dauern. Ja, also insbesondere, wenn es dann so geht, wenn Sie dann auch über verschiedene Tabellen joinen müssen, also Verbindungen herstellen müssen, dann kann das schon mal eine ganze Weile dauern. Und das liegt unter anderem daran, dass wenn man die Informationen zeilenorientiert speichert, so wie es da steht, dann muss man eben entsprechend dann springen zwischen diesen Beträgen 37, 250 und 1000. Während wenn man es spaltenorientiert speichert, so die These, liegen diese entsprechenden Daten eng beieinander und der Zugriff dauert nicht mehr ganz so lange. Aber das sind eben genau die Sachen, wo ich mich nicht so richtig mit auskenne. So mein weil ich eben kein Techniker bin, mein Bauchgefühl sagt mir einfach, und da wäre ich jetzt einfach auch mal auf Ihre Einschätzung gespannt. Wir fragen das übrigens nicht in der Klausur ab, ja, wenn es der Prof selbst nicht so richtig kann, ja, dann lassen wir das natürlich. Ja. Mein Gefühl ist einfach, oder der gesunde Menschenverstand, klar kann das spaltenorientiert bei bestimmten Abfragen vorteilhaft sein, aber es gibt doch bestimmt genauso Beispiele, wo das Zeilenorientierte schneller geht. Oder wie sagt dann der gesunde Menschenverstand eigentlich? Hat jemand von Ihnen, ja, Sie haben ein bisschen was, ja, gerne. Hm? Ja. Ja. Ja, also so das Beispiel, was ich gebracht hatte, wäre in Ordnung, ne? So nach, das wäre genau so ein Aggregat, oder ich berechne den Durchschnitt der Rechnungssummen. Das ist gerade für solche betriebswirtschaftlichen Auswertungen dann häufig ein Geschwindigkeitsvorteil ist. Ja? Ja. Weitere Meldungen? Oder auch so in die Richtung? Oder? Ja. Das wäre so ein Gefühl, ja, genau. Hm? Okay, ja. Ah, okay. Also das hieße dann, dass ich nur einmal irgendwie Integer schreiben, speichern muss und dann weiß ich, keine Ahnung, die nächsten 7 Einträge oder die nächsten 1000 sind alles Integers, so in die Richtung. Ja, ja, okay. Okay, ja, wär noch ein Punkt. Aber dieser Vorteil, den Sie nennen, den könnte man ja grundsätzlich auch bei einer spaltenorientierten sowie bei einer zeilenweisen Speicherung nutzen, oder? Ah ja, 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 Herr Meich. Mhm, ja, ja, er ist verstanden, ja. Mhm. Ja. 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 Dann geht's ratzfatz. Ja. Genau. Okay, das ist schön, ja, gute Erklärung. Hm, danke. Ja. Ja, also so, die Experten sind wir dafür hier nicht, aber ist so ein, ich denke, also ich habe ein Feeling, ja, warum das schneller sein kann in vielen Fällen. Und ich hoffe Sie alle auch. Und die Abfrage kann dann aber, soweit ich weiß, weiterhin ganz klassisch mit SQL funktionieren, oder? Ne? Das ist also, da gibt es dann für den einfachen Abfragenden gibt es dann da keine Änderungen mehr. Ja, Anwendungsszenarien. Ne? Also gibt es in Hülle und Fülle und insbesondere natürlich solche, wo es datenintensiv zugeht und ich relativ viele Daten schnell zusammen aggregieren muss. Und das ist tatsächlich in vielen Unternehmen ein riesengroßes Problem. Also ganz viele Unternehmen müssen einen Riesenaufwand betreiben, wenn sie beispielsweise wenn sie international agieren und einen Konzernabschluss über die ganze Welt fahren wollen, also erstellen wollen. Weil eben aus den verschiedenen Landesgesellschaften, aus den verschiedensten Systemen die Daten zusammengeführt werden müssen. Und da gibt es also zig Beispiele, in der Chemieindustrie beispielsweise kenne ich eins, wo genau das jedes Mal einen Riesenaufwand verursacht und unvorstellbar lange Laufzeiten hat, bis das letztendlich die Daten zusammen aggregiert sind. Chemie kenne ich persönlich ganz gut. Das Gleiche passiert in Einzelhandelsketten. Sie können sich also hier, wie gesagt, beispielsweise einen großen Jahresabschluss oder eben auch entscheidungsrelevante Daten entsprechend zusammenzutragen. Wenn Sie da mit der SAP sprechen, kriegen Sie immer also wirklich Wahnsinns-Daten, also nicht Daten, sondern kriegen Sie immer geliefert, und der Faktor wird um ein 10.000 oder 100.000 Mal schneller, wie auch immer. Da muss man dann immer ein bisschen kritisch hinterfragen, wie diese irren Rechenzeitverkürzungen letztendlich zusammengekommen sind. Da wird dann natürlich auch, das werfe ich Ihnen überhaupt nicht vor, also wir arbeiten da mit vielen Bereichen sehr eng und sehr, sehr gut zusammen, aber es ist natürlich dann auch ein Stück weit Marketing, dass man dann praktisch diese neue Datenbank unter solchen Bedingungen dann testet, ne, dass da solche irren Daten dann rauskommen. Also es wird natürlich auch in dem Moment schwieriger für jeden Anbieter von solchen In-Memory-Datenbanken, wenn sie auf einmal nicht mehr in einer homogenen Welt arbeiten. Also wie im Normalfall im Unternehmen aussieht, haben sie ja nicht nur eine komplette SAP-Welt, sondern sie haben dazwischen vielleicht noch ein paar Individualsoftware-Lösungen. Und das ist dann natürlich schon wieder eine neue Herausforderung, wenn auch aus diesen Individualsystemen heraus diese Daten aggregiert werden sollen. Ne? Dann müssen sie praktisch auch entsprechende Schnittstellen erstmal entwickeln und programmieren. Wirklich eine Vielzahl von Anwendungsgebieten, Echtzeitanalysen, hier zum Beispiel für Recommender-Systeme, dass man sozusagen in Echtzeit, wenn man ein bestimmtes Produkt sich angeschaut hat, gleich Empfehlungen bekommt, wer noch ein ähnliches Produkt hat. Viele weitere Beispiele, DNA-Analysen wird auch häufig propagiert, dass das so ein neues Anwendungsfeld ist. Oder hier auch das ganze Thema Simulation und Planung. Ne? Also eine These ist, dass solche Technologien wie die In-Memory-Technologie letztlich auch dazu beitragen kann, dass wir komplexe Methoden aus dem Bereich Operations Research zur Produktionsplanung, zur Tourenplanung, oder komplexe Prognosemethoden aus dem Bereich Stochastik und Statistik, dass wir die jetzt entsprechend einsetzen könnten, was vorher wegen zu langer und aufwendiger Rechenzeiten nicht möglich gewesen wäre. Ob das dann tatsächlich Wahrheit wird, also Realität wird, müssen wir auch nochmal abwarten, aber es ist zumindest ein Potenzial. Abwarten deswegen, weil bislang völlig ungeklärt und gerade ein Doktorand an dem Thema auch sitzen, den Martin Kowalczyk. Was ist denn der ökonomische Wert von all dem? Ja? Also was ist tatsächlich der ökonomische Wert, dass ich jetzt die Informationen schneller zu mir auf den Schreibtisch bekomme? Ja? Das ist jetzt, oder muss nicht der Schreibtisch sein, aufs Notebook, aufs Smartphone, was weiß ich wohin. Was ist der ökonomische Wert? Welche Wettbewerbsvorteile habe ich wirklich? Ja? Also, man kann sich ja immer einige Szenarien vorstellen. Ja, also ich hatte ja vorhin eins genannt, in dem Wertpapierhandel beispielsweise. Da könnte man es wahrscheinlich halbwegs rechnen. Aber in vielen anderen Bereichen ist dieses Thema sehr schwer. Und es wird natürlich so ähnlich argumentiert, wie ich es bislang in dieser in dieser Lehrveranstaltung gerade gemacht habe. Sie brauchen Informationen, um zu entscheiden. Schnelle Entscheidungen können Ihnen Wettbewerbsvorteile liefern. Na, das ist so die klassische Argumentationskette. Aber dann sollte man kritisch noch einen draufsetzen. Das würde ich Ihnen auch gerne beibringen. Das hatten wir öfters in dieser Veranstaltung. Dann die kritische Frage stellen, bringt es das? Ne? Führt das letztendlich dazu, dass wir in unseren Unternehmen einen höheren Umsatz machen? Führt es dazu, dass wir Kosten sparen können? Welche positiven Konsequenzen hat es wirklich? Außer, dass es natürlich im ersten Moment mal sehr nett ist zu sagen, okay, ich habe ein Dashboard und da habe ich alles in Echtzeit und kann schnell entscheiden. Und das ökonomisch nachzuweisen, ist alles andere als trivial. Weil Sie ja praktisch immer in so einer realen Welt, um es nachzuweisen, müssten Sie ja praktisch immer zwei Szenarien miteinander vergleichen. Sie müssten ja immer vergleichen, okay, Sie haben zwei identische Entscheidergruppen, A und B. Die eine hat diese Informationen zur Verfügung und die andere eben nicht. Und das, da überzeugen Sie mal BMW oder Mercedes davon, das mal ein Jahr sozusagen durchzuspielen. Dann dürften Sie auf kleinere Widerstände stoßen bei dem Projekt. Also, spannende Frage, bislang noch nicht beantwortet. Hier nochmal ein paar Überlegungen zu dem Produkt, was wir da kennengelernt haben, zu SAP HANA. Also SAP Marktführer, wie gesagt, mit dem Marktführer, das Wort habe ich dahin geschrieben, würde ich vielleicht nicht mehr ganz so schreiben, aber sie waren sozusagen die Ersten, die das in der letzten Zeit richtig vorangetrieben haben. Und insbesondere war es Hasso Plattner, der auch heute noch Aufsichtsratsvorsitzender von der SAP ist, einer der fünf Gründer der SAP war, vielleicht so in der Öffentlichkeit auch die bekannteste Person von den fünf Gründern ist, gemeinsam mit dem Dietmar Hopp, und der auch in Potsdam das Hasso-Plattner-Institut gegründet hat und da sehr, sehr viel Zeit reingesteckt hat. Und dieses Hasso-Plattner-Institut war also sehr, sehr stark daran beteiligt, an der Entwicklung von diesen neuen Technologien, an der Entwicklung von SAP HANA. Und zwar haben die so diese ersten Prototypen mit Hilfe von vielen Informatikstudenten entwickelt. So sind praktisch die ersten Prototypen dort entstanden, bevor die Sache dann in die Entwicklung der SAP mit reingenommen worden ist. Und wie gesagt, so Leute, so Oracle und SAP sind ja große Konkurrenten, und gerade den Hasso Plattner und den Larry Ellison verbindet ja in Anführungszeichen eine sehr enge Freundschaft, also sie sind ja Konkurrenten auf allen möglichen Gebieten. Ihre Unternehmen einerseits bei ihren Segeltouren auf der anderen Seite, und da wird nach dem, was man so hört und liest, nicht nur freundlich miteinander umgegangen. Und Ellison hatte das also anfangs auch wirklich ein bisschen versucht ins Lächerliche zu ziehen, diese Entwicklung bei der SAP, nach dem Motto In-Memory gibt es eben schon seit den 80er Jahren, ist uralt, haben sich jetzt eines Besseren besonnen und versuchen jetzt entsprechend nachzuziehen. Was würden Sie denn sagen, was hat denn Oracle jetzt, machen wir das ruhig mal an diesem konkreten Beispiel, was hat Oracle denn jetzt eigentlich für strategische Nachteile im Vergleich zur SAP, wenn Sie mal an diese In-Memory-Technologien denken? Also aus meiner Sicht haben die zwei Probleme. Was wäre denn so eins? Ja. Genau, ganz genau. Also Oracle macht einen ganz ordentlichen Anteil ihres Datenbankumsatzes damit, dass die Datenbank praktisch als Grundlage für die SAP-Systeme dient. Und da besteht natürlich die Gefahr, weil SAP jetzt auch noch eine eigene Datenbank dazu entwickelt hat, besteht natürlich die Gefahr, dass sie hier an der Stelle Umsätze verlieren. Ganz genau. Das ist also der eine Punkt, der ganz wichtige. Und der andere ist praktisch der auf der Hand liegt. Also wenn die Kunden jetzt wirklich zahlreich sagen, hey, ich möchte SAP HANA haben, weil eben so schnell und alle Daten toll aggregiert werden und so weiter und so fort, dann ist das eben schlicht und ergreifend ein Produkt, das Oracle nicht so schnell anbieten kann in dieser Form. Und dann würden an dieser Stelle dann praktisch auch die Möglichkeit bestehen, dass da Kunden zu SAP abwandern werden. Also ich denke, durchaus ein Thema. Und wenn Sie mich nach meinem Gefühl fragen, würde ich sagen, ist es insbesondere das Datenbankthema, was Oracle mal wehtun könnte. wenn da, das versucht die SAP ja schon seit langer Zeit, zu sagen, okay, wir bauen eine eigene Datenbank, die dann unter unseren eigenen, die da unter unseren eigenen Systemen drunter liegt. Denn Sie wissen ja, dass die SAP mit der Oracle, mit Oracle eben auch auf der Applikationsebene konkurrieren. Ne? Also auch Oracle hat ein System, das nennt sich Applications. Das ist praktisch der Konkurrent von dem SAP-ERP-System. Wenn Oracle nur ein Datenbankanbieter wäre, könnte man auch sagen, okay, die beiden ergänzen sich ganz schlicht. Ne? Aber es ist eben so, dass Oracle ist auch der deutlich größere Softwareanbieter, eben aufgrund des großen Datenbanksektors, das die eben haben. Dadurch sind sie eben nicht nur komplementär, sondern eben auch Wettbewerber. Ne? Ah, genau. Jo, und das wäre noch so ein kleiner Wrap-up zum Thema SAP HANA, wie wir es dann letzte Woche bei der SAP auch mal gesehen hatten. So, haben Sie dazu noch Fragen? Gut, wenn nicht, dann jetzt noch ein paar wenige Hinweise zur Klausur. Was, glaube ich, relativ klar ist, dass relevant sind alle Inhalte der Lehrveranstaltung. Und Lehrveranstaltung ist sowohl die Übung, die der Jim Gerlach durchgeführt hat, als auch meine Vorlesung, inklusive aller Gastvorträge, außer dem Gastvortrag von dem Nils-Peter Thomas vom Springer Verlag. Das liegt jetzt nicht daran, dass der Gastvortrag nicht schön war, sondern Jim hat mich, ich war da nicht, war da in den USA zu dem Zeitpunkt, Jim hat mir gesagt, dass es super gepasst hätte eigentlich, aber es war jetzt schwer, das sozusagen abzufragen und es in Klausurfragen reinzupressen. Irgendwie hängt hier auch gerade, glaube ich, irgendeine Folie rum an der Uni. Busch, ich weiß gar nicht, für wen die ist. Ja, die beiden schönsten Sätze oder Worte. Erstens, ich liebe dich und zweitens, nicht klausurrelevant. Ich weiß gar nicht. War das auch UFM? Könnte UFM sein, die im Moment überall so eine Werbung machen. Ja, empfohlene Literatur zur ergänzenden Prüfungsvorbereitung haben wir hier. Und das ist also hier... bei Moodle finden Sie ja schon zu einzelnen Kapiteln, finden Sie ja schon ein paar Literaturhinweise. Die sind so insbesondere gedacht im Sinne von ergänzendes Lesen. Ja, also wir fragen jetzt nicht dann diese Papers dort ab und Dinge, die wir hier nicht behandelt haben. Es gilt, dass alles das, was wir hier behandelt haben, klausurrelevant ist und alles andere nicht. Also wenn Sie hier alles verstanden haben, dann ist das gut. Und hier glaube ich halbwegs bequem nochmal das Buch von Thomas Hess, Heiner Diefenbach und mir zur Softwareindustrie, wo wir eben wesentliche Teile dieser Lehrveranstaltung auch her haben, so wie wir es hier entsprechend sehen. Jo, haben Sie zum Thema Klausur noch Fragen? Gut, Musterklausur wird hochgeladen heute Nachmittag, die Folien für hier auch, ja. Kann ich sagen, mir hat's wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, für Sie war auch die letzte Woche bei der SAP okay. Ich hab so von 2, 3 Kommilitonen sehr positives Feedback bekommen, weil ich frage sowas einfach auch, weil dann würden wir es eben auch im nächsten Jahr auch wieder machen. Ja, grundsätzlich sehe ich hier auch so nicken. Ja, prima. Also mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch. Und ja, dann alles Gute für die Klausuren, die Semesterferien. Und dann sehen wir uns nächstes Semester oder bei Masterarbeiten oder wie auch immer. Bis dann. Danke.